Der Goiner holt den Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Enthusiastinnen draußen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer Mr. Futsal-Podcast mit mir, eurem Futsal-Economisten am Mikrofon. Und auf der anderen Seite wartet wie immer euer Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph. Hallo Sebastian.
Hallo Daniel. So, genau, jetzt habe ich mich schon direkt verhasst. Ist aber kein Problem, ich hatte einen langen Tag, du auch, wir sind gerade erst hier erschienen, ich wünsche dir einen schönen Abend und allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, ja, je nach Tageszeit, eine gute Zeit, ja, schön, ja, dass wir wieder da sind.
Was machen wir eigentlich, wenn die Futsal-Saison vorbei ist? Was machen wir mit dem Leben auf einmal?
Es gibt so einiges, Daniel, ich weiß nicht, inwieweit du den ganzen Tag im Gedanken im Futsal schwebst, aber sicherlich gibt es auch im Sommer einiges zu berichten. Da sind wir aber noch nicht. Wir gehen nämlich jetzt in die heiße Phase.
Das stimmt.
In die heiße Phase der Saison, in den April und Mai. Mhm. Und da wird sich heute bestimmt einiges an Türen interessanter Perspektiven öffnen für uns. Hast du welche?
Ja, war einiges los. Jetzt muss ich meine Liste auch finden, die ich mir hier mal schnell öffne. Was wir so hatten. Ja, was hatten wir? Ich habe in den News international gefunden, dass Umbro sponsort den brasilianischen Futsal in den Futsal-Ligen. Fand ich interessant, weil Umbro bei uns gar kein Thema ist im Futsal. Also
doch, Philipp Pless ist unser Umbro.
Marketing. Also
was
heißt kein Thema, aber selten über den Weg läuft, vor allem die Bälle. Also sind Ballsponsor, meine ich.
Mhm. Ja, Schuhe auch. Umbro. Also ja. Falcao hat auch Umbro getragen, wenn ich mich recht erinnere.
Okay. Ja. Fand ich mal ganz spannend, was da so geht. Und ich warte ja immer noch auf das Engagement von Adidas, Puma, Trigema. Was haben wir noch?
Joma.
Ja. Wollte sich. Ne, ist ja kein deutsches Unternehmen. Also wer.
So, also.
Gut, Umbro ist auch kein brasilianisches, aber wir haben ja genügend deutsche Hersteller, die sich hier ein Engagement bestimmt. Ja, leisten könnten auf jeden Fall.
Müssten wir vielleicht den Podcast auch auf Video aufzeichnen, damit wir immer schön hier mit Markenklamotten auftreten können.
Trigema wäre mega. Die Trigema Futsal-Bundesliga.
Trigema. Fänd ich richtig cool. Das ist ein richtig Familienunternehmen, ne?
Ja, Trigema würde ja auch an ein interessantes Publikum herantreten, was nicht im Fokus von Trigema ist, wenn es wachsend wäre.
Ja, genau, wenn der Futsal wachsend wäre. Mhm. Das ist das Phänomen. Könnte auch sicherlich eine Begründung dafür sein, dass sich noch kein großer Kleidungs- oder Sportartikelhersteller rangewagt hat.
Das stimmt. Ja. Dann gab es etwas, wo wir auch was ausgearbeitet haben und was in der Community doch zu Gesprächsstoff gesorgt hat. Denn das war über den DFB-Futsal-Instagram-Kanal die Top 5 der Saison und die Top U23 der Saison. Mhm. Ja, was ist denn da losgebrochen im Netz?
Ich glaube, da wurden die Top-Spieler geehrt, gewürdigt, wie auch immer, vom DFB gewählt. Und so ein paar Spieler haben sich wohl nicht ausreichend gewürdigt gesehen, da sie nicht in diesen Top 5 gelandet sind. Unter anderem ein Stuttgarter Spieler, und zwar Djindic, der hat dann auch seinem Unmut über Social Media kundgetan, was ich ein wenig überzogen empfand. Wie empfandest du es, Daniel?
Vielleicht sagen wir nochmal, wer in der Auswahl vom DFB jetzt war.
Okay, erzähl erstmal, bitte.
Ja, ich glaube, also im Tor war doch Litvinenko von Hohenstein, oder?
Ja, Lütti.
Lütti war da, es war Michewski da, okay, als Topscorer der Liga, auch sehr schwer, dass er nicht dabei ist. Mhm. Wer waren die anderen? So könnte ich mal hier parallel suchen. Jetzt habe ich mir das nicht genau nicht aufgeschrieben. Super.
Ich auch nicht, ehrlicherweise, weil mich solche Top-Teams mittlerweile, wo ich nur 5 bestimmen muss, überhaupt nicht mehr kicken, weil das nicht aussagekräftig ist, weil es keine differenzierte Perspektive ist
Genau,
auf
wir haben
diese.
noch, ich habe sie jetzt. Also, wir haben noch Memo Stöser, Christopher Wittig und Gabriel Oliveira. Das war die Top 5. Litvinenko im Tor, Fixo hier Gabriel Oliveira, wahrscheinlich Wittig als Pivot und dann Söser und Mieczewski auf den Ala-Positionen.
Ja,
So, und da,
es
ja,
ist schön. Alles Top-Spieler, ja.
genau, alles Top-Spieler definitiv. So, und dann kam so ein armer Djindjic und ich muss sagen, richtig starker Spieler, der auch für mich aus dem Nichts irgendwie in der Stärke kam. Ja, der wirklich ein richtig gutes Duo ist mit Mieczewski zusammen und der auch ganze Spiele ohne Mieczewski tragen kann und Mieczewski ohne Djindjic. Also die beiden alleine tragen ihre Teams, wie jetzt ja auch im Spiel, auf das wir nachher eingehen. So, also inhaltlich finde ich, den Djindjic da rauszulassen, ja, schwierig sind da die Top, also die Hot und SFC sind halt weit vorne. So, dann ist halt nur die Frage, wenn ich fünfe nehme, können die eigentlich nur aus den Top 2 Teams kommen? Das muss ich auch sagen.
Ja.
Aber, oder anders, es wäre ein Argument. So.
Ja, dann kommen da ein paar Spieler rein, weil sie in der Nationalmannschaft sind, etc. Vielleicht ist da auch
Ja.
ein bisschen mit reingetragen. Ich weiß nicht, wie man das alles bewerten soll. Ich finde auch, dass der Djindjic aus Fähigkeitssicht, also was er an fußballerischen Fähigkeiten mitbringt, auf jeden Fall einer der Top-2-Spieler in Deutschland ist, also auf deutschem Fußballparkett. Ob ich da Mieczewski ganz oben sehe, ne, wer weiß. Djindjic hat auf jeden Fall einen recht kompletten Ansatz. Also er ist offensiv wie defensiv sicherlich sehr, sehr impactful, um das mal so zu sagen.
Also,
Ja.
man kann wirklich ihn verstehen, warum er sich äußert. Nicht
Ja.
ganz verstehen kann man durch die Art, weil damit kann man sich auch in der Öffentlichkeit dann eben Sympathien verspielen, weil ich glaube, die ganze Community hätte ihn verstanden, wenn er da ganz neutral, wenn er überhaupt was schreiben muss. Ja, vielleicht hätte er es einfach lassen sollen, aber wenn er was schreibt, dann irgendwie neutral daran gehen oder war nicht ganz so sickig. Und noch nicht ganz so aggressiv, weil was dann nämlich passiert ist aus meiner Sicht, war sehr, sehr überheblich. Also
Ja, überheblich. Ja.
ich kann ja mich besser reden oder die anderen schlechter. Ja, und
Ja.
das ist halt, ja, war nicht ganz
Ja,
so der beste Ton vielleicht.
es hat mehrere Dimensionen der von dir wahrgenommenen Überheblichkeit. Einerseits sich selbst so stark zu erhöhen. Sicherlich in der Hinsicht, das ist noch der Punkt, den ich noch verstehen kann, denn er bringt ja auch diese entsprechende Leistungsfähigkeit mit. Aber dann eine bestimmte, ich sag mal, Ausartung Richtung andere. Das finde ich natürlich dann ein bisschen grenzüberschreitend. Ich muss aber auch sagen, in der Hinsicht, wir sind an einem Zeitpunkt in der Bundesliga, wo so etwas dann auch wirklich ja, zu einer Bewertung führen muss. Wenn wir vor 5 Jahren noch sowas hatten, wo sich Leute selbst erhöht haben und sonst was, meine Güte, das hat keine Aufmerksamkeit gezogen, was auch immer, es war uninteressant. Aber heute muss man einfach sagen, dass wahre Größe wird von anderen bewertet und nicht von einem selbst. Also wie Michael Jordan es mal sagte, die ganz Großen bezeichnen sich nicht selbst als groß, um es so zu sagen. Ne? Und die werden von anderen so bezeichnet. Und ja, wir könnten Djindjic sagen, ist auf jeden Fall einer der Besten. So, nur das Problem ist, durch solche was auch immer, Spielereien da in Social Media, die so ausarten, entwertet er sich auch wieder ein bisschen. Schade eigentlich, weil als Vorbild dient sowas nicht. Fachlich, inhaltlich, nach Fähigkeiten finde ich den super, den Spieler.
Naja,
So.
aber
Man sollte manchen Spielern vielleicht einen Social Media Account mit einem PR-Berater nehmen.
ja, das daran sieht man ja dann doch wieder, dass wir, dass zwar in einigen Teams Profis sind, die wirklich von ihrem Geld im Futsal leben können, aber auf der anderen Seite es alles extrem amateurhaft ist. Denn stell dir doch mal
Ja.
vor, im Fußball ein Thomas Müller kommentiert überhaupt so einen Beitrag. Also überhaupt da aufzutauchen mit seinem Profil und dann auch noch seine Meinung kundzutun und dann auch noch in der Form, das ist schon ziemlich skurril, da merkt man, wie weit wir vom Handball, vom Basketball,
Richtig.
vom Volleyball weg sind, ganz weit. Also nur vom Verhalten, von der Professionalität der Spieler her und vom Verständnis, wo wir uns hier befinden, ganz weit weg.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Anzeichen dafür, tatsächlich. Also schön, weil es einfach tatsächlich auch das gut begründet, wie weit wir weg sind. Denn wenn er da wirklich dann mit ja, mit PR-Einbußen rechnen müsste, wenn es größer wäre, dann würde er das vielleicht auch gar nicht tun. Dann wäre es vielleicht besser durchdacht. So ist das einfach nur rauslassen, emotional und wie gesagt, PR geht anders, aber auch schlechte Werbung ist Werbung, keine Ahnung, meine Güte. Diese Top 5 Geschichte, warum haben sie nicht einfach zwei, drei Blöcke gemacht? Dann hat man diese Diskussion unter der Community und
Ja.
nicht, da müssen sich die
Hat nicht
Spieler.
aber er hat nicht auch Aksentewitsch kommentiert?
Ja, habe ich auch noch gelesen. Da hat sogar, ach, keine Ahnung.
Alle,
Also,
egal.
aber Daniel, sag mir doch mal, lass uns doch mal lass uns doch mal eine gesunde Geschichte hier aufbauen und lass uns doch einmal für jede Position und so ein bisschen Top 3 Spieler.
Ja, haben wir da was vorbereitet?
Ja, wir haben ja sowieso die Idee gehabt, das auch
Ja.
zu machen. Aber wer waren denn deine Top 3 Torhüter? Oder wir haben uns ja am Ende irgendwie zu dritt
Gebittet.
da
Ja, ich
auch.
muss es erstmal suchen hier in dem ganzen
Ich kann es
Chatverlauf hier
sagen,
gerade.
ich kann da sagen, wer unsere Top 3 Torhüter der regulären
Ach so, ist
Saison
ja, dann
war.
sag, dann fang an.
Es war AK47, Aksentjevic, ja. Dann war es Yalcin Chelani, ja. Und am Ende, ich finde zum Ende der Saison schwächelnd, aber
Ja.
sonst sehr gut, Christian de Groot. Das waren unsere drei Top-Torhüter. Wir machen kein Ranking, wer davon der Beste war oder der Dritte oder der Zweite, sondern es waren einfach die Top 3 Torhüter aus Reflexion, Diskussion und Analyse. So, Hasse, wer waren denn unsere drei
Fixus.
Top-Fixos
Ja, aus unserer Sicht. Das war ja. Und mit Christian Sammer ist auch Christians Meinung. Also wirklich zu dritt
Genau.
haben wir uns die Liste hier gemacht. Ja, wir haben da einmal Gabriel Oliveira von Hot 05. Wir haben Aitogetschim vom MCH. Und wir haben auch noch Mica nochmal von Hot dort drin. Also zwei sehr gute Pivots in einem Spiel, die uns überzeugt haben. Ja,
Ja.
das waren unsere Fixos.
Das waren unsere Fixos. Auch diskutiert drüber, analysiert. Und wie gesagt, kein Ranking. Alle haben ihre Stärken, aber die drei würden wir mitnehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Top-Team gründen würden.
Genau.
Aber wen hast du denn, wen haben wir auf dem Ala? Also wir können ja links, rechts unterscheiden. Wen haben wir auf dem linken Ala, Daniel?
Da habe ich natürlich jetzt Armer Djindjic. Natürlich ist er bei unserer
Ja.
Liste mit
Er ist
dabei.
rein.
Völlig gerechtfertigt. Super Saison gespielt. Wir haben dort Suat Akh. Ich habe ihn ja jetzt auch noch mal gesehen in der Halle. Boah, wie schnell er anziehen kann. Und die kleine Wendigkeit hat sich jetzt auch
Suhak
so.
hat sich. Ja, bitte, erzähl mal,
Er hat
erzähl
sich auch
mal.
so neues Branding, so mit Haarreif und so jetzt gemacht. Also, das sieht auch besser aus. Das sieht schon so richtig jetzt nach einem. Nach findet noch ein paar T-Shirts und so. Das sieht schon gut aus. Macht sich da seine
Ja,
eigene Marke.
hat aber nach einer schwachen Hinrunde auf jeden Fall in der Rückrunde sehr, sehr stark aufgetrumpft auf der Position. Ne? So, und wen haben wir dann als dritten Ala auf der Position?
Ja, da haben wir noch Kennedy Ribeiro von Hot 05.
Ja,
Fabrice
ich
war auch nicht
denke
schlecht,
auch.
auch noch von Hot. Sind da zwei. Der kam erst in
Ja.
der Halbsaison dazu.
Ja, aber
Das kann
ich
man natürlich nicht,
denke.
aber Ribeiro, wie er da über den Platz dampft. Das ist ja richtig
Richtig.
Dampf, der dampft ja darüber.
So, jetzt mit den drei auf der Position wäre ich als Trainer mega glücklich. Top 3 linke Alas. So, rechte Alas. Wir haben uns auch schwer getan, da immer zwischen Ala und Pivot zu reflektieren, weil wir vielleicht auch sagen, da gibt es auch mal einen Positionstausch. Aber haben wir einfach draufgesetzt, wer ist auf dem rechten Ala, Daniel? Erzähl.
Da haben wir Gudasic. Wirklich tolle Saison,
Von
auch jetzt wieder in der Halle.
Weilendorf.
Von Weilendorf. Wir haben Miedzewski vom SFC, unseren Topscorer der Liga. Und haben dann noch Josip Ceza, auch vom TSV Weilendorf. Sehr, sehr präsent, auch jetzt wieder am Wochenende gewesen. Ist schon auch ein sehr, sehr kompletter Spieler, muss man sagen. Sehr, wirkt halt auch gefährlich einfach.
Genau, und dann haben wir da auch wieder drei starke Alas, die sicherlich auch hier und da auf dem Fixo oder mal auf dem Pivot spielen können. Und dann haben wir auf dem Pivot, kann ich jetzt dann sagen, wir haben auch diskutiert darüber, sind die Spieler wirklich Pivots oder sind alle davon Pivots? Zum Beispiel der erste, den wir hier nennen können, Top 3, Gustavo Pörsch. So, könnte auch ein Ala spielen, aber sehen wir auch auf dem Pivot sehr stark, hat sehr häufig da auch agiert, situativ, weil Regensburg da auch switcht, ne? Marquinhos mal weg vom Pivot, dann geht der eine rein. Und Pörsch haben wir dort einfach platziert, weil er einfach ein sehr kompletter Spieler ist und den kann man da auch gut einsetzen. Dann an zweiter Position gab es auch Diskussionen, aber am Ende haben wir gesagt, also was heißt zweiter? Also, unter den Top 3, der nächste ist Wehab. Als überraschender ja, Entwicklungsspieler dieser Saison, also hat aus meiner Sicht bei Stuttgart auch Impact, gefällt mir sehr gut. Und als dritten Pivot, oh Wunder, haben wir unseren Offensiv-Pivot-Künstler Vucinovic. So. Defensiv.
Der Flanierkünstler.
Ja, da ist der Flanierkünstler. Aber insgesamt vom Gesamtpackage, so, gehört er aus unserer Sicht auch zu den Top 3 Pivots. So. Und wie viele haben wir jetzt aus dem Verein? Ich glaube, wir sind tabellarisch auch ganz gut vertreten. Wir haben eine gewisse Breite der Liga. Mhm. Gleichzeitig kann man natürlich auch darüber diskutieren. Ich finde auch Meier hat eine sehr gute Saison auf dem Fixo gespielt, hätte da auch noch reingekonnt in so ein Top-Team, muss man auch sagen. Ne? Dann, ich finde auch streckenweise Öztürk sehr, sehr gut. Ach Gottchen, also man auch von den HSV Panthers
könnte. Auch Wittig hat jetzt keine schlechte Saison gespielt, ist auch mit dabei. Litvinenko kommt auch nicht so verkehrt. Mhm. Also ja, da gibt es halt so eine Liste zu machen, ist halt immer schwer, da einzelne rauszuziehen. Lass uns doch den schlechtesten Spieler. Das war mal richtig hart.
Das ist ja das, was wir bei Djindic vor allem kritisieren, dass er andere ein bisschen schlechter macht. Und das nicht, wir verteilen hier keine, wie nennt man das?
Bei FIFA gibt es auch mal den, der den niedrigsten Himbeere. Wert hat.
Wir keine Himbeere hier verteilen, keine goldene Himbeere.
Goldene Himbeere, der Song Slapstick.
Ich denke, mit den Namen, die wir hier aufgezeigt haben, können wir Meister werden. So, ich denke schon, dass es ein gutes Team ist und das ist unser Top-Team, 3 Blöcke aufgebaut. Aber wir wüssten erst durch gewisse Trainingseinheiten, wer in welchem Block steht. Das wissen wir
richtig.
Auf Anhieb nicht. So. Ja. Ne? Das müssten wir über Training feststellen.
Hatten wir nicht auch mal Spoo in der Liste? Ist ja auch stark.
Ja,
haben wir den wieder rausgenommen?
Ich dachte, wir hätten den mal drin gehabt. Wir hatten noch einmal kurz Söser in der Liste, aber wir mussten irgendwie auf 3 kommen. Ja. So, und Spu hat auch eine super, und auch Grünberg vor allem in den Spielen, die er da war, fand ich ihn auch sehr stark. Also es ist so schwer, das ist doch auch schön, wir haben so viele, über die wir sprechen können. Also wir haben auch 4 Blöcke, wenn wir wollen, die wir sicherlich auf einem Level sehen ungefähr. Ja. Und so haben wir aber 3 Blöcke rausgeholt, weil das 15 Mann reicht für uns, um die Meisterschaft zu gewinnen.
Ja. Super. Dann könnten wir, hast du jetzt noch News?
Wir haben keine News mehr, Daniel. Willst du?
Na, ich habe diese Woche war nicht so viel. Also, ich habe aber viel zu tun gehabt. Vielleicht lag es auch daran.
Genau, und heute auch. Ein langer Tag gewesen.
Ja.
Also, viele News gab es nicht. Wir können eigentlich direkt ins Wochenende starten, würde ich sagen. Oder auf das Wochenende eingehen, oder?
Ja, also ich habe noch, hab ich eben noch rausgesucht, gibt es wieder so eine Futsal-Klinik. Ja, in Mailand.
Ah, in Mailand.
Sehr geil. Fand ich nicht schlecht. Im Juni. Futsal-Klinik, 10. International Futsal-Klinik for Futsal-Coaches, Futsal-Coach-Kickoff, was immer alles da steht. Und wer kommt denn alles? Wir haben dort Thiago Lenz Duda, wir haben Andres Sanz, wir haben José Venacio López, Hierro, kennen wir natürlich, José María Pasos Pulpis ist auch dabei.
Oh ja, Duda und Pulpis, meine beiden Favoriten.
Wir haben Miko Matic dabei, jetzt Trainer von Litauen, meinst du? Ja, und José Lucas Menapato auch dabei. Also, da sind gute Namen dabei, die hier zum Coaching führen.
Auch, also für alle, die da ein Interesse hätten und damit sich beteiligen wollen, auf jeden Fall. Also allein die 2 Trainer, die ich persönlich kennengelernt habe, Duda und Pulpis, überragende Trainer. Also Welttrainer aus meiner Sicht hier und da.
Ist ein schönes Ding. Futsalklinik.eu. Kann man anmelden. Guck mal, was kostet. Naja. Anmelden, zack.
So, wir können auch in Zukunft dann hoffentlich mal sagen, macht die Futsal-Trainer-Lizenz, aber ich kann euch sagen, es wird auch teuer.
Ja, das ist ja dieses Zertifikate-Denken in Deutschland. Es lohnt sich halt auch nicht, wirklich dahin zu gehen. Also wenn man eh im Jahr einige Tage nur frei hat, dann muss man am Ende zu diesen DFB-Lehrgängen gehen, einfach nur um diese Lizenz zu haben. Du kannst nicht zu den guten Lehrgängen gehen, die für dich individuell vielleicht besser werden. Ja, auch mal, vielleicht hat man nur Bock auf Freistöße, nur auf Standards. Und dann gibt es irgendwie so einen Workshop nur mit Standards. Das bringt ja halt nichts am Ende in dieser Zertifikatewelt. Das ist kein guter Anreiz, um Qualität zu fördern eigentlich.
Genau, kriegst du nie rein. Kriegst du auch ökonomisch gesehen nicht mehr, ist kein Reinvest in der Hinsicht, kommt nichts mehr zurück, theoretisch. Ja, aber unabhängig davon, geht zur Klinik und wenn Zertifikate kommen, entscheidet selbst.
Genau.
Ganz einfach. Gut, wir kriegen auch kein Geld vom DFB dafür, Werbung zu machen. Deswegen werden wir weiter ein kritisches Auge drauf werfen. Genauso gehört sich das dann. Ja, Daniel. Aber wie gehen wir jetzt vor? Gab's?
Wir haben noch ein paar Ligen, glaube ich. Also vielleicht die Ligen unter den Regionalligen. Die Regionalliga waren ja alle gelaufen. Mhm. Und Darunter gab es auf jeden Fall am Niederrhein den Aufsteiger in die Regionalliga West. Der steht nun auch fest, das ist Croatia Mülheim.
Ich bin gespannt.
Viele aus Fußballern besteht, die alle parallel spielen, die auch oftmals sehr dezimierten Kader angetreten sind, aber natürlich so gute Kicker sind. Bin ich gespannt, was da in Regionalliga West passiert. Dann, was haben wir denn noch? Haben wir noch eine Liga, die fertig ist? Ich glaube, Hessen ist noch nicht ganz durch. Die haben ja auch später angefangen.
Ja, ansonsten hätte ich noch was.
Ja, was hast du denn?
Ich habe die Frauenfußballliga West.
Ah, da war auch was, ja.
Da war auch was. Also, da war, also eigentlich war da eine Absetzung nur meines Wissens nach. Aber schlussendlich sieht die Tabelle nun so aus, dass der UFC Münster oder die UFC Münsteranerin uneinholbar auf Platz 1 sind mit 24 Punkten nach 9 Spielen. Es gibt ja nur 10. Und da wir gelernt haben, dass der direkte Vergleich dort zählt, ja, hat man diesen gegen Köln gewonnen und ist nicht mehr einholbar. Und somit dürfen wir den Münsteranerinnen und den Münsteraner Fabian nehmen, neben den ganzen Damen, zur westdeutschen Futsalmeisterschaft, und zwar im regulären Futsal, 40-Minuten-Futsal, gratulieren und damit auch zur Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, die ja in diesem Jahr das erste Mal ausgespielt und gleichzeitig als Endrunde dann auch, ja, ähnlich wie bei den Herren in der Vergangenheit ausgespielt wird.
Gut. Ja. Punkt. Ja, von mir aus können wir dann zu den Highlights des Wochenendes kommen.
Ja.
Zur Futsal-Bundesliga und zur Futsal-Relegation.
Bundesliga-Relegation, so muss es schon richtig sagen. Ne? Bundesliga-Playoffs und Bundesliga-Relegation. Wollen wir mit der Bundesliga-Relegation beginnen, Daniel?
Gerne, können wir machen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt hier von den Highlights von allen Spielen mir das eben in 45 Minuten reingezogen. Das heißt, ich kann jetzt nicht dediziert auf Szenen eingehen, aber doch den Grobrahmen habe ich gesehen.
Aber warte mal. Zur Relegation haben wir schon letzte Woche geschlussfolgert oder gewusst, da gibt es ja gar keine Highlights. Also der DFB hat nichts produziert. Weder gestreamt noch Highlights.
Sehr schade.
Das heißt, eigentlich, Daniel, haben wir von der Relegation nicht viel gesehen. Denn unter anderem gab es ja in der Relegationsgruppe 1 ein Duell. Und zwar das zwischen Wacker und dem OFC Pars. Wie ist das geendet, Daniel? Hast du da für uns das Ergebnis? Dass wir da nicht, wir haben das Spiel nicht gesehen.
Was?
Ja, Wacker gegen...
Achso, ja, 3-7. Also ja. Pars gewinnt doch deutlich. Das war ja unsere Unsicherheit. Mhm. Wir hatten gesagt, wenn Wacker in voller Besetzung antritt, hat Wacker eventuell eine Chance. Wacker war aber nicht in Bestbesetzung. Tatsächlich, es haben dann doch einige fehlt an voran, auch Daniel Suntic, der einfach enorm wichtig ist für das Spiel. Ja. Ganitis ist weiterhin nicht fit anscheinend, war also auch nicht dabei. Und ja, das ist natürlich dann auch schon mal eine kleine Schwächung, ne, hier. Und Hatzjaftic war auch nicht dabei. Genau.
Ist eine schmerzhafte Niederlage, ne? Muss man einfach sagen. Denn wir haben ja auch ein bisschen recherchiert, denn in diesen Relegationsgruppen gilt ja auch nicht der direkte Vergleich, Daniel, sondern...
Leider, ja, wieder das leidige Torverhältnis. Es geht am Ende, wer gewinnt am höchsten gegen den Schwächsten?
Genau, und der OFC Pars hat jetzt vorgelegt. Man wird jetzt als nächstes in dieser Gruppe dann, ja, ich glaube, ist der nächste Spieltag ist dann die TSG Mainz gegen Wacker, ja. Das heißt, dort wird sich Wacker, wenn sie nicht gewinnen, aus dem Bundesliga-Erhalt verabschieden. Dann wird das wahrscheinlich die Bundesliga-Geschichte von Wacker vorerst beendet sein. Mhm. Das ist also jetzt schon ein Do-or-Die-Spiel in Mainz für Wacker. Und du weißt das ja auch selbst, wenn dann Wacker nochmal nach Pars fahren muss und die sind raus, dann kennen wir das aus Tradition heraus, dass da vielleicht am Ende doch nicht alle Spieler mitfahren. Und dann hat OFC Pars natürlich hat hier einen enormen Vorteil gegenüber Mainz. Und das ist eben der Punkt, der dann anhand des Torverhältnisses ziemlich blöd ist. Ja? Dass du dann, ne, wenn Wacker jetzt hier tatsächlich in Mainz verlieren sollte und...
Ja, also wenn man erwarten kann, dass die Kader sich signifikant unterscheiden im Verlauf der Saison, abhängig vom Stand, dann hast du ein Riesenproblem. Das passiert halt eben in professionellen Ligen nicht. Aber hier passiert das eben, ne? Ganz extrem.
Ja, gut, aber von dem Spiel gab es keine
Leider
Eindrücke,
nicht.
bildtechnisch. Es gab so einen ganz kleinen 10-Sekunden-Trailer von irgendwie so einem Wacker Kooperationspartner. Da war aber nichts zu
Nee.
sehen.
Aber muss ja trotzdem sagen, auch wenn jetzt Wacker mit einige Spieler nicht hatte, trotzdem, es ist ein Bundesligist, der viel
Ja.
Erfahrung gesammelt hat und Paas hat überzeugend gewonnen. Jetzt nicht knapp, sondern wirklich überzeugend. Also, das heißt, dieses überzeugende Resultat in der Regionalliga Süd scheint gerechtfertigt zu sein, sodass die Liga, wie wir immer dachten, vielleicht ist die Liga sehr schwach, am Ende doch im Durchschnitt ist wie jede andere Liga und sie sind einfach ein gutes Team.
Ja, und ey, man hat 5:0 zur Halbzeit geführt. Das ist auch schon mal eine Ansage. Natürlich kommt Wacker dann vielleicht aufgrund der Erfahrung aus der Bundesliga nochmal irgendwie ergebnistechnisch verbessert dran, aber Paas hat das dann am Ende souverän mit 4 Toren Abstand gehalten und zu Ende gespielt. Also von daher, anscheinend ist da Reife drin in dem Team und ja, wird interessant. Das nächste Spiel Mainz gegen Wacker wird auch nochmal ein Deut. Ist sowieso in der Relegation schwer immer Favoriten zu benennen, aber Wacker hat auf jeden Fall gezeigt, dass Paas hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass sie jetzt in der Gruppe
Ja.
nicht Letzter werden wollen, wahrscheinlich sogar
Was
aufsteigen
halt schön
wollen.
ist am Kader von Paas, wenn man die Namen durchlese, sollte es Paas schaffen, dann bekommen wir endlich neue Gesichter mal in die Futsal-Community
Oh
rein.
ja.
Und das finde ich auch mal ganz schön. Dann haben wir ein paar neue
Ja.
Leute zum Kennenlernen und zum Entdecken.
Ja, es sind viele, viele Fußballer, wie man so anhand der Bilder erkennt, ne? Also viele Fußballbilder. Aber ja, schön. Neue Namen, neuer Ort, Haas oder Mainz, gegebenenfalls jetzt hier favorisiert in der Gruppe und damit auch Zentraldeutschland. Ne? Haas, UFC Haas auch in der Hinsicht sicherlich auch eher ja, Offenbach. Der Bereich ist ja natürlich schön, am Ende des Tages auch wieder einen zentralen Futsalstützpunkt in der Bundesliga zu haben. Also von daher, geografisch dürfen es Mainz oder Paas gerne machen. Wacker auf jeden Fall jetzt mit einem herben Rückschlag im ersten Spiel.
Und dann kommen wir zum zweiten Spiel, würde ich sagen, was auf mehreren Ebenen überzeugt hat. Also, wo ich wirklich mich echt gefreut habe über dieses Spiel. Das erste war, oder das, der erste Fakt hier, 480 Zuschauer, 452 Zuschauer. Das ist in der gesamten Bundesliga-Saison das, meine ich, drittbeste Ausverkauf oder meisten Zuschauer am dritt
Versuchte.
versuchte. Ne? Also das ist schon krass, weil wir hatten das Hamburg-Spiel, wir hatten auch bei Hott einmal, meine ich, über 400. Also, vielleicht war es auch noch ein, zweimal mehr bei Hot, aber es ist top. Das war mega, wie man da wohl die albanische Community stark mit ins Boot geholt hat. Liri hat uns ja auch geschrieben, weil Liri hatte ja diesen verwirrenden Ticker. Da stand es auf einmal 4:2. Man hat uns dann nämlich direkt geschrieben, ganz nett und liebe Grüße da nach Berlin, dass es daran lag, dass wohl zwei parallel voneinander den Ticker gemacht haben und das nicht gemerkt haben. Und dann, deshalb waren auch die Tore doppelt. Und das war das Verwirrende. Aber immerhin gab es den Ticker. Bei Wacker nicht. Bei Wacker gab es wieder keinen Ticker. Also es ist wieder, ey, da, ich habe wieder bei uns einfach mit meinem Handy da gesessen, habe mir diese Seite aufgemacht und das ist es, mehr musst du nicht tun.
Ja.
Das kann nicht so schwer sein. Und ja, also viele Zuschauer, dann gab es Highlights in guter Qualität und ein sehr spannendes Spiel mit vielen Chancen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat Highlights, Liri hat Highlights produziert, was super geil ist. Wacker, wie du sagst, wie gewohnt in der Hinsicht. Also rein vom formalen, ja, freut man sich natürlich dann, falls Liri hochgehen sollte oder Wacker eben nicht in der Bundesliga bleibt, weil man einfach dann auch wieder Futsal outside hat. Man hat es also draußen, man hat es in der Welt. Es gibt Content. Und Liria hat auf jeden Fall Highlights zusammengefasst. Und es war ein enges Spiel. Es endete 2:1 für den FC Liria. Aus meiner Sicht ist in dieser Gruppe noch alles offen. Das nehme ich mal schon mal vorweg. Wir können ja über die Tore sprechen, Daniel. Hier haben wir ja was gesehen. Und das
Ja.
erste Tor von Liria, eine leichte, aber umso effektivere Ballvariante. Genau. Der Ball kommt zu Schulz, dieser legt ab und ich weiß jetzt nicht, es war Filatov zieht ab, tunnelt den Kölner Spieler, genauso wie er den Torwart tunnelt. Wobei der Kölner Torwart Spelten heißt er, glaube ich, ne?
Überragende Partie.
Ja, Überragend, wirklich. Also natürlich hier unglücklich, kriegt den Ball durch die Beine, also hier technisch vielleicht nochmal, ne, auch da noch in der Entwicklung, aber sehr schwer zu sehen, der Ball, denn der Ball geht durch die Beine des Vordermanns und dann kommt das Knie nicht schnell genug runter und dann ist das Ding drin. Er ärgert sich am meisten von allen. Aber man muss sagen, Liria, das hat man auch in den Highlights gesehen, sie suchen den Abschluss. Und das ist total wichtig. Ja, eine Mannschaft, die da nicht lange um den heißen Brei spielt, sondern hier in dem Moment 10, 12 Meter drauf mit dem Ball, das Ding geht durch und ist drin. 1-0 für Liria war ein schönes Eckballtor, könnte man sagen.
Man muss
Genau.
auch bis dahin sagen, war Liria wirklich spielbestimmt? Also nur Spelten hat da die Panthers wirklich im Spiel gehalten. Sehr, sehr viele Szenen im Angriff bei Liria hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die waren schon sehr überlegen und auch immer wieder Fintas. Ich glaube, das war auch wieder toll. Also die vier richtig schöne Fintas rein. Also sind halt ausgebildete Futsalspieler, die man da über die Ukrainer geholt, also die ukrainischen Spieler eben. Ja, das ist da echt. Schönes Spiel, was dann ja
Ja,
aber
aber
auch zur zweiten Halbzeit, da kommen wir glaube ich aufs nächste Tor, aber so ein bisschen, jedenfalls nach den Highlights gesehen, gekippt ist.
ja, genau. Also da sieht man auch wieder, dass man eigentlich mit Köln und Liria eigentlich zwei Teams hat, die sicherlich auch in der Bundesliga bereichernd sein können. Na, du hast ja schon ein paar Punkte bei Liria genannt, aber dass Köln dann entsprechend mit entsprechenden Änderungen vielleicht auch in der Halbzeit dann dieses Spiel wieder in die Hand kriegt und dann auch eine Druckphase entwickelt, die schlussendlich zum 1:1 führt. Na, das ist auch wieder ein Zeichen, dass hier natürlich gewisse Erfahrung vorhanden ist und gleichzeitig natürlich auch Qualität. Na? Also Köln hat
Marvin
dann das.
Bus, Marvin Bus war ja dabei, ne? Ich habe ihn gerade geguckt.
Genau.
Der war, glaube ich, schon 2013 damit
Ja,
dabei.
aber der haut ja
Erfahrung
das
ist
Ding
da.
da,
Ja.
der haut das vor dem Tor, haut er das Ding da irgendwie gegens Lattenkreuz, dann geht der Ball gegen den Rücken vom Kölner Spieler. Rüschi fällt der Ball 7 Meter vorm Tor, dann vorm Fuß, der legt ihn wieder zurück zu dem Spieler und der haut das Ding rein. Ich weiß gar nicht, wer hat das Tor gemacht? Das muss ich auch nochmal kurz sehen. Es war Acha wahrscheinlich, der den Ball erst mit dem Rücken zu Rüschi irgendwie weiterleitet, ungewollt, und kriegt den Ball wieder und haut das Ding dann rein. Aus meiner Sicht hier unglückliche Technik von Wiegels in dem Moment, dass der Ball da durchgeht. Ich würde ihn jetzt, also ich sehe ihn da schon mit einer Chance, den Ball zu halten, weil der Schwungarm eben zu hoch ist. Er geht nicht am Körper entlang, also er schließt den Raum, der zum Tor führt, nicht. Es ist also ein technischer Fehler aus meiner Sicht oder auch ein Timingfehler. Aber 1:1 und den Highlights entsprechend zu dem Moment nicht unverdient. Aber wir haben das Spiel nicht ganz gesehen, aber ich sag mal, durch diese Druckphase, die man durch die Highlights gesehen hat, was ich auch schön finde, Liria produziert Highlights und man sieht dennoch, dass Köln halt hier wirklich Überhand hatte in dem Moment.
Ja.
Das finde ich auch total gut. Also, dass hier, ich weiß nicht, wie das, vielleicht sagen die Kölner am Ende noch, ja, wir hatten auch in der ersten Halbzeit ganz viel. Wissen wir nicht, aber hier könnte man sagen, es war ein verdienter Ausgleich in dem Moment anhand der Highlights, die Liria produziert hat. Also von daher sehr schön und gut. Aber das Spiel war dann auf Messerschneide, es war offen und dann willst du uns sicherlich erzählen, wie es weiterging.
Wie gesagt, ich habe keine Highlights, ich kann das nur sagen, dass dann eben die Kölner dann doch sehr, sehr viele Chancen hatten. Und am Ende dann aber doch der Druck dann zu groß war von Liria und es dann eben zum 2:1-Siegtreffer kam. Ja, ich glaube, so vom Verlauf
Aber
war
du hast doch
enges
das
Ding.
Tor, stopp mal dahin, das Tor hast du doch gesehen, oder? Das letzte Tor?
Ja, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Achso, dann
Ich habe
erzähle ich
eben in
es
einer
dir
halben
kurz.
Stunde alle Spiele durchgeschaut oder wirklich beim
Hast du
Essen. Also,
gesuchtet,
ja,
konsumiert,
ich
ganz
habe
schnell.
wirklich durchgehen.
Ja, aber in dem Moment, ich glaube extra ein
Gebinged.
Recep oder Pi heißt das, sorry, sagt mir,
Auch
wie
schon
man den
lange im
Namen ausspricht.
Futsal, ja. War auch schon mal
Genau,
1894 dabei.
genau. Hat den Ball als auf Fixo-Position, muss man einfach sagen. Und dann. Also Rüschi kriegt den Druck nicht richtig auf den Ball. Das ist so ein bisschen das Problem. Und hinten in der Defensive ist es, glaube ich, Romanjuk, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, der nur auf den Ball schaut und in seinem Rücken, Solotukin, wie auch immer er ausgesprochen, also das mit dem Aussprechen kriegen wir noch hin in Zukunft, versprechen wir. Aber den verliert er aus den Augen, sieht nicht Gegenspieler am Ball, hat dadurch auch eine ganz schlechte Körperposition. Dann kommt der Ball, der Risikoball von Recepay, den Captain, und der Spieler, ja, irgendwie auch irgendwie gestochen, nimmt den Ball an. Der Ball geht dann an Spelten vorbei, also spielt ihn so seitlich vorbei. Spelten geht sehr früh runter, was ich hier sehr, also da fand ich wieder technisch. Also Spelten macht ein bombastisches Spiel. Das Ding ist nur, die technische Anwendung in allen Situationen, also das Taktische am Ende des Tages auch, ist hier bei den beiden Toren vielleicht noch nicht optimal gewesen. Macht dennoch ein super Spiel und ich glaube, dieser Torwart wäre auch für die Bundesliga eine super Bereicherung. Also auch das muss
Ja,
man sagen. Aber
definitiv.
dann
Ja.
macht der Nigerianer den Ball schön rein. Spelten ärgert sich wieder, aber es fängt vorne an, der Druck auf den Ball fehlt und hinten der Fixo verliert Gegenspieler aus dem Auge und dann schöner Pass in die Tiefe. Also in der Hinsicht ein schönes 2:1. Und ja, ich weiß nicht, ob wir sagen können, es ist ein verdienter Sieg für Liria. Das kann man natürlich den Highlights jetzt schwer entnehmen.
Also auf jeden Fall nicht unverdient. Beide waren dran, beide
Ja.
hatten irgendwie Chancen. Ist halt schwer, ein Highlight zu sehen. Für die Halle, ja doch, weil sie so eine schöne Halle haben mit so vielen Zuschauern. Die Halle ist auch irgendwie schön gebaut, also breites Bild. Man sieht im Kamerabild die Zuschauer, dieses Tor, dieser Vorhang, was aussieht wie so eine Schulaula, Schulausführungsaula.
Ja.
Okay, ist gewöhnungsbedürftig mit diesem gelben Vorhang, der wahrscheinlich mal weiß war. Keine Ahnung. Ich glaube, da kann man ein bisschen was
Nostalgietraum.
rausholen aus der Liga, aus der
Ja,
Halle.
aber Parkettboden, was willst
Ja.
du mehr? Es ist übrigens auch eine beidseitige Tribünengeschichte gewesen in der Halle. Das hat man auch mitbekommen, das habe ich auch noch gesehen. Nicht in den Highlights, aber in anderen Bildmaterial. Es wurde die eine Seite für das Bild natürlich besetzt, was sehr schön war. Das heißt, diese Halle könnte im Falle einer Bundesliga-Qualifikation noch voller werden, wenn man denn diese Halle nimmt. Da könnte man sicherlich 1.000 Leute reinbringen. Das wäre natürlich auch genial, ne?
Schöne Sache,
So.
ja.
Ja. Schön. Aber Liria gewinnt somit das erste Spiel und setzt sich damit an die Tabellenspitze, so kann man es sagen. Aber aus meiner Sicht, Köln hier sicherlich nicht komplett mit gesenkten Köpfen nach Hause gefahren, denn die haben gesehen, da geht was. Und sie werden sicherlich im Rückspiel alles daran setzen, gegen Liria zu gewinnen. Und aus meiner Sicht wird dann natürlich entscheidend, wie die Spiele von Liria und Köln gegen Sparta ausgehen, die natürlich in dieser Runde vielleicht den Außenseiter oder die Außenseiterrolle haben. Und als nächstes wird Liria jetzt auswärts Richtung Harburg, Hamburg fahren und dort gegen Sparta spielen um 16 Uhr am Samstag. Und da wird sich dann zeigen, okay, sind Liria und Köln auch die Favoriten? Weil wenn Sparta jetzt gegen Liria was holt, dann haben wir natürlich eine mega geile Gruppe, wo alle sich schlagen können. Aber unabhängig davon, ob Sparta da was holt, ich glaube, am Ende ist es mega spannend auch zwischen Köln und Liria. Und das ist schon eine interessante Gruppe. Man könnte echt sagen, Köln und Liria, no, so nach dem ersten Eindruck, die könnten beide in die Bundesliga und würden ihr gut tun. Ja,
Das ist
aber
halt
unabhängig.
schade an dem System aktuell, wie es
Ja.
gemacht ist, ne? Dass da maximal zwei aufsteigen können, plus eben nicht über alle sechs spielen, sondern immer in diesen Zweier.
Ja.
Gruppen und dann eben wahrscheinlich würden sich beide auch, also würde sich dann eben Kölner Panthers oder Paas, ach Paas, oder Liria eben auch in einer Gruppe durchsetzen.
Ja,
Das ist schade.
aber ich muss auch sagen, wie schon letztes Jahr, wenn Köln natürlich aufsteigen würde, Daniel, hättet ihr in Düsseldorf wieder ein Problem mehr, ne, am Rhein. Würden wieder der Kampf um der War of Talents beginnen am Rhein. Ne, also der Kampf um die
Ach, doch, wie
Spieler.
sagt man dann? Es gibt auch Synergien, man befruchtet sich.
Ja,
Kannst du auch so
natürlich,
sehen, ne?
natürlich. Kann ich mir zwischen den beiden Vereinen super gut vorstellen. Der Vergangenheit immer schon sehr befruchtende
Nee, aber klar, für den deutschen Futsal ist von allen Teams Berlin das Wichtigste. Einfach für den Standort, weil Ostdeutschland ein
Ja,
Meer
okay.
und die Hauptstadt braucht halt auch, glaube ich, wieder ein bisschen Futsal-Power, denn die hat sehr viel verloren für so eine
Ja.
große Stadt. Das müsste eigentlich der Futsal-Hub sein. Und Hamburg, haben wir schon oft gesagt, diese Dreierkonstellation ist eigentlich Gift
Ja,
für die Futsal-Entwicklung in Deutschland.
es hat aber einen Grund, warum die Hauptstadt halt seit Jahrzehnten im Fußball vor allem auch schwächelt, ne? Also weil Berlin irgendwie eine atypische Hauptstadt ist. Es ist nicht diese Monopolhauptstadt, wie man sie aus dem Ausland kennt, hat auch wegen der Wende sicherlich was zu tun. Aber wäre super geil für die Geografie und ja, für das Breitband-Futsal in Deutschland. So kann man es sagen. Gut,
Lass
Daniel.
rübergehen zur Bundesliga, zum Viertelfinale, Playoffs, Hinspiel. Erstes Spiel, ja, war bei uns in Düsseldorf.
Ja, dann lehne
gegen
ich mich zurück und du machst den Monolog.
TSV
Ich höre.
Weil im Dorf. Es waren dann gar nicht so viele Sachen, die man besprechen kann, eher auch diese Metaebene. Tatsächlich hatten wir jetzt auch guten Zulauf, auch mit vielen Kindern, hatten dann so 200 Zuschauer, das war echt schön. Haben auch selbst gesagt, oh, die Halle, so wie wir sie an dem Tag hergerichtet haben, mit dem ganzen Wissen aus der Saison, war so das beste Produkt, was wir da hingestellt haben. Das hat nochmal Spaß gemacht. Marcel Losfeld war auch in der Halle, hat sich das angeschaut. Und was hat man gesehen? Ja, ein enges Ergebnis, 3-1. Auch im Futsal kann es eben sein, dass ein Ergebnis eng ist, aber auf der Platte ist ein Sieg nie gefährdet und das ist genau hier gewesen. Also ich fand es schon beeindruckend, die Spieler dann doch live mal gegeneinander zu sehen und man sieht rein technisch Futsaltalent, Ballfinters, Ballannahmen, Ballverarbeitung, Riesenunterschiede zwischen den zwei Teams. Das ist schon sehr, sehr viel Kraft und Power und technisches Know-how auf Seiten von Weilimdorf. Bei uns Fortuna vielleicht Hudacek, Sepfen mit der Power kann da mithalten, aber dann hast du ja auch einen Teamer, der macht halt auch so 5 Schüsse, der sieht aus wie halt Landesliga-Futsal. Ja, also wirklich wie so ein Ausreißer in der Statistik, wo du denkst, wo kommt denn jetzt das her? Ja, also wirklich,
Ja,
wie viel Goal daneben. Also das ist wirklich, man hat die Unterschiede technisch gesehen. Was ist dann, also
es
ja.
ist ja auch häufig so, dass man genau diese Unterschiede sieht, wenn diese Individualisten gegeneinander spielen, ne? Also dass man dann die individuelle Qualität halt sieht, die Geschwindigkeit der Schüsse, auch
Ja.
die Geschwindigkeit, der Annahme, die Technik. Das siehst du halt nicht, wenn Düsseldorf gegen, weiß nicht, gegen St. Pauli spielt oder gegen wen auch immer, sondern das siehst du, wenn Düsseldorf gegen eins der Top 3 Teams spielt, ne?
Das war schon wirklich gut. Man fragt am Ende, warum war es nicht höher? Ja, weil Fortuna wir eine ziemlich gute Abwehrleistung wirklich gezeigt haben. Nur halt Christe Groh, du hattest es angedeutet, hat nicht seinen Glanztag gehabt. Beim 1-0 gut er spielt, auch richtig schön. Endlich mal situatives Flying-Spiel. Weilendorf packt mit Pless, geht raus, macht das Spiel auf einmal Flying. Sepp läuft Pless an und das war der erste Fehler, weil Pless steht einfach auf Söser auf Gudasic. Und dann Bäm, das war dann das 1-0, war richtig schön rausgespielt mit diesem situativen Flying-Spiel. Leider nur in der Einzige in dieser einen Szene. Grundsätzlich auch aufgefallen, wir waren überhaupt nicht kreativ bei Einkicks. Und Ecken, das war gar nichts. Das war wirklich Regionalliga-Niveau. Also wirklich, der Ball liegt hin, keiner weiß, was er machen soll, alle gucken. Und dann wird der Ball so zurückgespielt. Und entgegen Weil im Dorf, bei jedem Standard eine bestimmte Aktion, die auch funktioniert hat.
Was ich interessant finde, du hast ja gesagt, wir können bei diesem Spiel auch aus der Metaebene sprechen. Einfach mal nochmal eine Metaebene einbauen. Denn Düsseldorf hat jetzt seit dem Unentschieden, seit dem Klassenerhalt, ja, seit dem Unentschieden in Bielefeld keinen Punkt mehr geholt und aus meiner Sicht auch seitdem echt eine deutliche Leistungskurve nach unten gezeigt. Also auch spannend, wie diese Erlösung des Klassenerhalts auf einmal dort zu Leistungsabfall geführt hat. Und ja, also seitdem hat man gegen Wacker verloren, ge also natürlich auch gegen stärkere Gegner verloren, klar. Aber das sind jetzt schon 4, 5, 6 Spiele ohne Erfolg. Also in der Hinsicht auch interessant, damals das zu reflektieren, wie so eine Mannschaft auf einmal, ne, welche Gründe es auch immer hat. Ich habe gesagt, jetzt hier Klassenerhalt vielleicht Auslöser dafür. Ich weiß es nicht, aber es fehlt anscheinend da aktuell an Entwicklung in den letzten 5 Spielen.
Ja, also viele Turnover, ne? Wir haben auch dann doch noch einige Ukrainer, einige Spieler gegangen. Kommt dann auch dazu, ne? Ist dann halt alles läuft zusammen.
Ja, interessant.
Ja, dann war dann das 2-1, eigentlich eine Kopie des Gegentors gegen Hamburg. Also aus 18 Metern zieht Cesar ab und rutscht bei de Groot irgendwie durch die Lappen, weil falsche Beinhaltung, geht halt nicht hin, er geht aber mit dem Spagat. Abwehr hin, anstatt mit der Kreuzstellung oder wenigstens Knieabwehr, dann wäre da gar nichts passiert. Aber somit halt irgendwie auch die falsche Technik in dem Moment. Boah, sieht ganz bitter aus, war wirklich schade. Ja, das sah gar nicht so schlecht aus bis dahin. Und dann aus dem Nichts aber auch das 2-1. Flugkopfball von Joscha Faas und dann irgendwie abgefälscht. Sah richtig skurril aus in der Halle und gehört auch für mich zu einem der skurrilsten Tore dieser Saison. Also, das war wie bei Tsubasa. Früher, da hätte die Szene hätte da 3 Folgen gedauert. Ja, wie Joscha Fast läuft, ja, wie laufe ich jetzt, wo gehe ich hin, ah, mein Leben nochmal vor mir sehen, dann krümmt sich die
Sein Leben.
Hallenboden, dann
Du
springt
weißt
er
schon, dass
ab.
das nur ein Anschlusstreffer war, ne?
Ja, dann springt er ab und überlegt, wie das wird, und dann kommt der Ball und dann kommt er zu hoch und dann überlegt er, boah, wie komme ich ran? Ah, okay, mit dem Kopf. Ich kann mir genau vorstellen, wie das so eine Szene gewesen wäre bei Tsubasa früher. So war das dann ungefähr. Ja, und dann sind wir da ran, 2-1. Konnten
Ja,
da.
warte mal, lass uns das Tor noch mal kurz, da muss ich nur drauf eingehen. Ich will jetzt ja nicht alles
Ja, mach
zerreißen.
noch.
Aber ich finde in dem Moment Pless sehr merkwürdig. Dieses Antizipieren und dann das in die Seite gehen, anstatt wirklich eher Fläche aufzubauen und stabil zu bleiben, um dann vielleicht eher so den Ball zu halten. Ich finde dieses Antizipieren, es hat schon fast Fußball-Torwart-Art-Natur gehabt. Das ist mir aufgefallen. Ohne, also er ist Nationaltorwart und deswegen guckt man da hin. Oder besonders hin. Natürlich haben wir auch einen schwachen De Groot gehabt in dem Spiel, aber Pless ist ja auch nicht unter unseren Top 3 gelandet, ne? Muss man auch sagen. Weil er auch vielleicht nicht diese Konsistenz und ach, Konstanz bringt. Und diesen Spiel auch, dieses Tor. Na klar, also ich würde nicht sagen, dass der von allen gehalten wird in der Bundesliga. Klar, aber ich finde, Pless weiß auch, so ein Ding in Zukunft kann er anders agieren, vielleicht hält das dann. Also, ja,
Ja,
und du mit
schön zu
deiner
sehen.
Tsubasa-Geschichte. Ich hätte ja auch
Ja, die
noch
war auch
Pless
gut,
nochmal
ne?
mit reingenommen, wie Pless dann gedacht hätte, was passiert hier gerade? Was mache ich gerade? So, in der Art. Egal.
Und dann 3 zu 1, auch relativ knapp dahinter. Ja, dann wurde, ich weiß gar nicht, wer das Tor jetzt gemacht hat in der Mitte. Und, hier mal aufrufen jetzt.
Also, Daniel, soll ich dir
Ja,
helfen?
jetzt weiß ich, ach ja, Derwischai war das. Derwischai steht wirklich kein Covering da. Kriegt den Ball, Gegrot steht etwas zu tief. Auf der anderen Seite war Cesar schon auch tief gestanden, also dass man tief stehen könnte. Ja, auch ein bisschen falsche Technik, aber Derwischai kommt mit Tempo. Schwierig. 3-1 und dann ist kein Tor mehr gefallen. Das war die erste Halbzeit. Und zweite Halbzeit war dann 0-0. Schade natürlich für die Zuschauer, man hat noch auf Tore gewartet. Gab einige Chancen hier und da. Aber ja, irgendwie nichts Drückendes. Und da ist halt der Punkt, wo ich denke, ey. Weilendorf hat so eine Power da auf dem Platz. Technisch wirklich überlegen, die Top-6-Spieler überlegen. Und wir schaffen es einfach mit guten, einfachen Mitteln, defensiv dagegen zu halten.
Ja, das muss man einfach sagen. Also Weidendorf hat den Ferrari-Motor immer noch nicht eingebaut. Ist das, was man mit den Spielern rausholen könnte, hat man jetzt in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nicht rausgeholt. Und irgendwie sehe ich Fortuna, auch wenn du sagst, okay, das war so ein Spiel, wo du weißt, Weidendorf wird das nie verlieren und so weiter und so fort. Aber stell dir vor, Fortuna schafft in Weilendorf ein Unentschieden zur Halbzeit. Vielleicht sogar ein glückliches Tor am Ende der Halbzeit, wenn sie nochmal die zweite Halbzeit wiederholen können. Und dann muss Weilendorf, also da steht einiges auf dem Spiel, ne? Weil dir reichen ja zwei Tore, um in die Verlängerung zu
Ja,
kommen.
2-1 für Futsal halten wiederum nichts. Ne? Das ist
Also,
so, das
genau.
stimmt.
Also in der Hinsicht sehe ich Fortuna fürs Rückspiel nicht ganz chancenlos. Man muss sich aber halt eben auf diese Defensive wirklich fokussieren, damit man halt das Ergebnis lange, ja, vielleicht im besten Fall unentschieden hält. Und dann, sobald man mal in Führung geht, dann wird man sehen, ob Weilendorf da auch mit dem Druck umgehen kann. Genau. Gut, Daniel, war das dein Bericht aus
Ja,
Düsseldorf?
das war der Bericht aus Düsseldorf. Ich gebe
Was
weiter.
ich, ne, was ich noch schön fand, 200 Zuschauer in Düsseldorf. Das finde ich gut. Das ist
Ja.
ja recht stabil bei
Ja,
euch
wir
da
hatten auch
mit
noch
den.
ein Kinderspiel, also
Ah,
ein
sehr
Kinderspiel
cool.
vorher, da waren viele Eltern da waren schon unsere Süßigkeiten wegverkauft. Da musste noch schnell einer der Helfer zum Supermarkt laufen und noch schnell Snickers und KitKat
Okay.
holen, weil die
Das ist
Kinder
doch
da alles
gut.
weggefuttert haben und auch die Bockwürste.
Oh,
Das war dann
da freut
schön.
sich der Finanzvorstand doch,
Ja,
dass
natürlich.
alles weg ist. Das sind Einnahmen.
Mann ey, Mann ey, Mann ey. Ich kann auch übrigens, weil ich ja auch die Kasse mache, allen empfehlen, macht 5 oder halt 10 Euro. Wir machen ja 5 Euro. Einfach ein Einheitspreis, weil es ist für die Kassenhaltung einfach mal einfach. Ja, weil du brauchst kein Kleingeld. Die Leute kommen mit ihren Zehnern, Fünfern, wie auch immer. Muss natürlich Fünfer vorrätig haben. Aber auch wer wo sitzt und dann noch irgendwelche Rabatte oder so. 5 Euro und alles. Und wir machen ja unter 14 alles kostenlos. Klar, behind also Senioren, Behinderte, wie sagt man, also, die vulnerablen Gruppen, ja, alle kostenlos und fertig. Dann hast du dann hast du ein sehr, sehr einfaches Konzept, was du am Eingang sehr, sehr einfach umsetzt und auch einfach Leute reinholst, denn je mehr reinkommen, desto mehr wird konsumiert im Verkauf. Und das will
Richtig.
man ja haben, ne?
Und da hast du dann deine Gewinnmarge drin. Genau. Gut, aber schön, dass ihr da auf jeden Fall viele Zuschauer hattet in Düsseldorf. Das hatte nämlich der FC St. Pauli gegen Hohenstein nicht so in der Form. Da waren, glaube ich, nur im zweiten Viertelfinale 60 Zuschauer in Hamburg in der Kerschensteiner, an der Kerschensteiner Straße. Ja, und das war auch nochmal deutlicher, das Spiel. 1:7 geht das Spiel am Ende für Hot aus. Und möchtest du uns was zu dem Spiel noch sagen? Weil aus meiner Sicht ist das gegessen, das
Ja,
Viertelfinale.
das würde ich auch mal so sagen. Was halt ersichtlich ist, hier sind diese kleinen Sachen. Wenn du halt dann doch nicht konsequent blockst, nicht konsequent in der Mitte zuläufst, dann ist so ein Team wie Hot, die rennt einfach durch. Ja, es waren ja viele von diesen Toren super, also Lehrbuchangriffe, die man da durchbringt. Das ist dann halt, da fehlt es. Es ist aber auch eine unglaubliche Kraft, die da Hot einfach gezeigt hat. Das ist schon gut. Und dann noch dieses Slapstick-Tor, war auch nicht schlecht. Dieses Eigentor von Arsovski,
Ja.
das war auf jeden
Das
Fall
hätte ich ja
eines der
gemacht.
skurrilsten Tore mal wieder der Saison. Bloß den Flugkopfball. Ja.
Aber trotzdem siehst du, also wenn Arsovski nicht so ein, also, oder da die Abstimmung nicht zwischen Torwart und Fix oder in dem Moment, wenn die da passt, dann schießt St. Pauli hier kein Tor gegen Hot und verlieren 7:0. Und dann ist das auch anhand der Chancen, die man gesehen hat, auf jeden Fall noch, also da hätte noch mehr passieren können. Also aus meiner Sicht, Hot hier durch, Hot gibt Gas. Also hat mir schon gegen den MCH, wo sie 5:0 gewonnen haben, hat der MCH gut gegengehalten. Aber da haben sie auch wirklich, das hat man gesehen, dass die für eine Offensivpower haben, ist schon bombastisch. Also die geben auf jeden Fall Gas. Eine Geschichte fand ich noch interessant, weil ich fand jetzt zum Beispiel den Dudek nicht wirklich besonders gut im Tor. Also er hat keinen guten Tag gehabt. Aber mir wurde ja gesagt, diesen 10 Meter, den er da macht, beim 10 Meter geht er immer schon auf die Knie oder geht er schon in das Lacrosse und steht auf dem Knie. Und dann wurde mir ja von euch gesagt, das macht er häufiger. Und dann dachte ich so, okay, krass, aber gegen Hot brauchst du den nicht machen, weil die wissen dann sofort, wo sie den hinschießen, wenn du da dich nicht mehr bewegen kannst. Also in der Hinsicht,
Ja,
ja.
also wenn du die Fläche maximierst, das ist das alleroberste Gebot. Was halt bei Dudik passiert ist, er maximiert die Fläche, indem er sich im Lacrosse hinstellt. Aber im Moment des Schusses trägt er sich ein.
Ja,
Und
das auch.
dadurch macht er sich klein. Ich würde auch denken, es ist sinnvoller, sich normal hinzustellen und dann
Genau.
ins Lacrosse zu gehen oder stehen zu bleiben. Am Ende ist es
Ja.
egal, ob man runtergeht oder stehen bleibt und sich breit macht, weil es ist ja random. Also man muss sich immer klar sein, diese Torwartsache, 10 Meter, 6 Meter, ist random. Das heißt, es geht nur darum, irgendwie die Arme irgendwo hinzuhalten. Da reagiert niemand
Ja,
aktiv.
mal
Ja,
für
du
den
kannst.
detaillierten Futsal-Interessenten hier, denn Daniel, weil dieses, du sagst gerade, du würdest lieber normal stehen und dann in die Technik gehen, weil du natürlich da auch natürlich dem Schützen vorher nicht genau zeigen kannst, wo sind denn hier die großen Lücken.
Richtig, genau,
So.
ja.
Und das ist der Punkt und deswegen fand ich das gegen Hot, also wenn er das gegen irgendeine, weiß nicht was, Relegationsmannschaft macht, vielleicht, aber nicht mal gegen Liria oder Köln oder sowas, kannst du sowas machen. Aus meiner Sicht, ja. Genau das, was du sagst. Lieber erst normal und dann in die Technik gehen, um schlussendlich am Ende auch optimal die Fläche, vielleicht sogar aus dem Schwung heraus, den Ball noch irgendwie zu halten, wenn er nicht ganz passend in die Technik passt. Ne? Aber gut, das war noch so eine Auffälligkeit. Ansonsten ist das einfach ein einseitiges Ding gewesen. Gut, willst du zu dem Spiel noch was sagen oder wollen wir zum
Können
nächsten?
gerne weitergehen.
Gut, machen wir das jetzt, warte mal, machen wir das jetzt nach Viertelfinal. Nummer, weil sonst wäre es jetzt nämlich schon das Spiel HSV Panthers gegen Jahn.
Oh, dass ich
Oder
das mal
machen
sagen darf, jetzt mach mal nicht so viel Science.
wir. Okay, dann machen wir Viertelfinale 3, das am Sonntag stattfand und am Ende machen wir den MCH. Erzähl uns doch mal was vom Spiel HSV Panthers gegen Jahn Regensburg. Das kannst du machen, weil ich ja gleich sicherlich noch zum MCH was erzähle.
Ja. Ich muss mal hier weitermachen. Oh, warte mal, ich muss hier. Zack, zack.
Ja, zack, zack.
Ja, ich muss. Ach, diese neue DFB-App-Navigation hier ist auch mal ein bisschen wirr halt. Was habe ich gesehen? Das 0 zu 0 HSV Panthers gegen Jahn. Ja, keine Tore. Auf beiden Seiten tolle Torhüterleistung. Also gerade Guimarães hat einen richtigen Sahnetag. Warum aus meiner Sicht? Guimarães ist stark im 1 zu 1. Und super viele Szenen waren 1 zu 1 gegen Guimarães. Da macht ihm echt fast keiner was vor. Er ist halt schwach bei Fernschüssen, weil da hat er immer seine komische Handabwehr. So, das heißt, man hätte es schauen müssen, da ein bisschen drauf reagieren, aber es ist auch schwer, das zu lenken im Spiel. War halt vielleicht einfach Glück, dass halt sehr viele so 1 zu 1 waren. Hat er halt gut gemacht. und hat dort den Jahren im Spiel behalten. Schwer wieder, okay, wer hat jetzt mehr Spielanteile? Ich würde sagen, HSV hatte schon mehr Spielanteile. Auch an den, da waren auch viele Chancen eigentlich dabei. Ich hätte auch gedacht, dass man da eigentlich hätte, aus Hamburger Sicht wäre ich mit dem Unentschieden eher unzufrieden, weil mehr drinne gewesen wäre.
Auf
Schade
jeden
war ein
Fall.
bisschen die Kulisse. Jetzt steht hier 125. Hätte ich jetzt nicht gesehen anhand der Bilder in der Wandsbeker. Egal, auch
Ja, stimmt.
125. Für die
Ja.
Wandsbeker, das ist doch die auch traditionelle Halle im Futsal in Deutschland. Auch hier
Das ist die
enttäuschend. Und
Bundesliga-Rekordhalle.
ja, auch da enttäuschend. Na, auch zum Viertelfinale, da kann man nochmal dieses ganze Playoff auch in Frage stellen. Ja, war es früher besser mit jeder erstmal in den Regionalligen und dann Playoff? Weil eigentlich die Playoff, die wir jetzt haben, ist eigentlich dasselbe wie früher. Ja, man spielt gegeneinander zwei Spieler und der nächste kommt und der Beste kommt weiter.
Ja.
Nur früher, und deshalb sind vielleicht auch, weiß nicht, ob die Theorie stützt, früher war es halt so, dass wir die Spiele, die wir jetzt sehen, da HSV gegen Jahn, die haben wir halt über das Jahr nicht gesehen. Das war dann halt was Besonderes, weil die Spiele gab es nur einmal im Jahr, nämlich in den Playoffs. Ansonsten hat ja jeder in seiner Regionalliga gespielt. So, und jetzt ist es eben das dritte Spiel schon HSV gegen Jahn.
Ist ein ganz interessanter Reflexionspunkt. Da haben wir unter der Woche ja auch, oder jetzt nach den, unter der Woche, wir sind jetzt hier gerade Dienstag, glaube ich. Aber wir haben davor, vor dem heutigen Podcast ja schon in der Gruppe ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest ja auch aufgebracht, dass es ein Anzeichen dafür ist, dass man vielleicht dass die Bundesliga einfach ja auch ein bisschen in gewisser Weise obsolet ist, also überflüssig. Denn ja, wie du schon gerade gesagt hast, es entwertet auch ein bisschen. Diese Playoffs entwerten so ein bisschen die Bundesliga, wenn danach, weil die besonderen Spiele, die häufig eben über die Kontrahenten eben ausgemacht werden. Und wenn du aber diese Spiele dreimal oder viermal im Jahr hast oder in der Saison, dann entwertet das so ein bisschen diesen K.O.-Charakter auch, finde ich. Also in der Hinsicht ganz spannend. Und ja, in der Hinsicht auch das Spiel in der Wandsbeker Sporthalle mit 125 Zuschauern, ja, hat man in der deutschen Meisterschaft, wie du es auch angedeutet hast, früher sicherlich auch häufiger mal voller gesehen, die Halle, wenn es dann im Viertelfinale irgendwie rund ging. Genau, ja, und die HSV Panthers haben ja häufiger zu Hause gespielt bei der deutschen Meisterschaft. Das hat man da immer gut eingetüftelt, auf jeden Fall. Gut, aber zum Spiel habe ich auch nicht viel zu sagen. Aus meiner Sicht, vor dem Spiel oder vor dem Viertelfinale waren die HSV Panthers bei mir mit 51 zu 49% Favorit und sind es immer noch. Weil das, was ich gesehen habe, fand ich genau in dieser Art auch dann überzeugend. Und man hat selbstbewusst gespielt. Auch Saglam hat auf jeden Fall jetzt mehr Bezug wieder. Hat auch seinen Impact geliefert. Ich finde, Öztürk hat ein gutes Spiel gemacht. Auch Klaus auch richtig gut drauf.
Ja,
Also von
Klaus, einer
daher.
mit der Spieler der Rückrunde. Eigentlich haben wir den auch wieder
Finde ich
vergessen bei
auch.
unserem Top, weil er hat echt eine gute Rückrunde
Ja,
gespielt. Hätten wir auch noch wieder reinhauen können, Klaus.
genau. Also können wir jetzt hier auch nochmal erwähnen, dass auch so ein Spieler, ne, kannst du auch noch mit in so ein Top-Team nehmen. Schon sehr überraschend, dass er halt nicht für die Nationalmannschaft mehr nominiert wird, weil er einfach aktuell Topform hat und das hier auch gegen Ringsburg unter Beweis gestellt hat. Ich bin gespannt. Das ist natürlich hier die offenste Partie, muss man sagen. Fürs Rückspiel. Ich hoffe da auch nochmal auf ein Live-Spiel. Ich weiß gar nicht, wird das nochmal live übertragen, Daniel? Hast du
Ja, je
das
nach,
da wissen?
doch, es gibt ja ein Live-Spiel, bin jetzt auch überfragt. Also auf jeden Fall, Weilendorf überträgt unser Spiel selbst. Das wird also der erste Test jetzt auch laufen für ein Live-Spiel auf Vereinsseite. Hot plant das Ganze ja auch. Oder hat es geplant, vielleicht kommt das auch gegen Pauli.
Und Jahn gegen die HSV Panthers wird vom DFB live gestreamt, sehe ich
Na,
gerade.
guck mal, dann haben wir doch, boah, dann haben wir ja so viele Spiele live, das ist ja Wahnsinn.
Ja, am Osterwochenende, Daniel. Mensch, was uns der Osterhase alles versteckt. Ach, schön. Gut, Daniel, aber zu dem Spiel braucht man dann erst im Rückspiel oder zu der Partie im Rückspiel wieder die Spannungskurve hier betrachten. Kommen wir auf das letzte Spiel oder hast du noch was zum Spiel HSV gegen Jahn?
Nö, können weitergehen.
Okay. Kommen wir auf das Duell des Tabellenachten gegen den Tabellenersten, was aber tatsächlich eher so wirkte wie Tabellenvierter gegen Tabellenfünfter, so ein bisschen vom Spielanteil. Ich habe das Spiel ganz gesehen und muss sagen, dass Stuttgart ohne Miczewski, genau, und ohne, wer war noch nicht da? Du hast das ja, ich muss es gerade auch mal reflektieren, wer nicht da war. Wer hat noch gefehlt? Babic.
Babic und, genau, beide haben, also mit, also richtig, aus den Top 5 Spielern haben 2 gefehlt.
Genau. Man hat es Stuttgart angemerkt und ich muss sagen, ich fand den MCH, und das ist ungelogen, das ist vielleicht auch meine, also ich versuche es objektiv wie möglich auszudrücken, ich fand sie in beiden Halbzeiten einen Tick besser. Also einfach mehr Spielanteile, aber Stuttgart mal wieder mega effizient. Das muss man einfach sagen. Sie nutzen Fehler aus. Aksentjevic ist das Beste, was man in der Hinsicht in der Bundesliga sieht. Offensives Torwartspiel, Abwürfe, leitet 3 Tore ein.
Die waren so gut, das stimmt. Ja.
Unfassbar. So, am Ende endet es 3-6. Ich würde schon fast sagen, wenn sich das nochmal, wenn wieder Babic und Michewski im Rückspiel nicht dabei sind, ich sehe den MCH nicht komplett chancenlos fürs Rückspiel, dass die erstmal nochmal mit 2 Toren führen oder sowas. Man weiß es nicht, weil das wäre hier auch möglich gewesen. Kommen wir mal auf die Tore, Daniel. Soll ich da ein bisschen was zu erzählen und willst du dann?
Gerne, ich hatte jetzt wieder nur diese Metaebene eben des Spiels, dass die Qualität im Abschluss das große Ding ist vom SFC, was den FC von anderen unterscheidet einfach.
Die halten drauf und die gehen drauf. Das ist eben überzeugt, hauen sie drauf. Gut, aber kommen wir zum 1-0 für den MCH. Schön ausgespielter Konter, muss man sagen. Martic setzt sich durch, spielt den Ball quer. Furkan Aas hält den Fuß hin. Aksentjevic ein bisschen unglücklich in der Technik, aber würde ich hier jetzt nicht mit Schuld versehen. Das war einfach ein gut ausgespielter Konter. 1-0 für den MCH. Zu dem Zeitpunkt auch interessanterweise verdient, weil die Gas gegeben haben. Die haben Stuttgart auf jeden Fall aggressiv angegangen und haben das Spiel in der Hinsicht auch ausgeglichen gestalten. Dann kam das 1-1. Und da hat man was in den Highlights nicht gesehen, was man dann aber natürlich vor Ort gesehen hat, beziehungsweise in der Gesamtaufzeichnung, die ich noch gesehen habe. Denn vor dem 1-1 ist es wahrscheinlich vorher ein Eckball gewesen für den MCH, der nicht gegeben wird. Ja, man sieht das in den Videoaufnahmen nicht ganz. In den Highlights wurde es gar nicht erst gezeigt. Da beginnt es nämlich mit dem Abwurf von Aksentjevic. Aber Agnima ist verwundert, weil es keinen Eckball gibt, weil Merzipai wohl noch dran war an dem Ball, wie auch immer. Aber was eigentlich müsste es kein Problem sein. Ne? Denn Aksentjevic nimmt sich natürlich schnell den Ball. Der NCH, wenn der natürlich da ist, immer noch in Überzahl. Aber allein dieser lange Abwurf von Aksentjevic in den Lauf seines Mitspielers. Also das ist so ein Zucker. Also Husic kriegt da den Ball in den Lauf von Aksentjevic und man muss einfach sagen, dann macht er eine schöne kleine Fußgelenkfinte gegen Furkan Aas, spielt ihn aus und kann das Ding ganz locker reinschieben. Denn aus meiner Sicht kann Pacheco in diesem Moment viel offensiver stehen und steht viel zu tief, also nachdem er wieder jetzt nach seiner Verletzung spielt, ist er aus meiner Sicht so ein bisschen der Uhu-Kleber geworden, ist nicht mehr so offensiv und und dann hält er ihn wahrscheinlich, wenn er ein bisschen offensiver mitspielt und den Husic auf 5 oder 6 Meter erwarten kann. Das hätte er auch machen können. Gut, wie siehst du die Situation zum 1-1? Hast du das gesehen?
Nee, also ich habe das waren ja mehrere Tore, deshalb, da kann ich mich an kein Tor eigentlich mehr aktiv erinnern, so richtig.
Gut, dann kommen wir auf das 1-2. Das ist nämlich ein Freistoß von der Seite. Da ist Leon Morina, Elon ist sein Spitzname, deswegen sage ich mal Elon, aber Leon Morina, leider mit seinem Gegenspieler rausgelaufen. Und da muss er eigentlich das Zentrum weiterschließen und die Passlinie zum Torschützen am Ende des Tages. Also hier in dem Moment Ante Lubic. Die muss er schließen, er verlässt aber das Zentrum und damit wird Lubic frei und Stuttgart hat diese Qualität. Situativ beim Standard zu entscheiden, das ist eine hohe Qualität und deswegen sind sie halt auch ganz oben in der Tabelle gewesen, weil sie dann in dem Moment entscheiden, da wird ein Spieler frei und die nehmen immer die einfachste Lösung. Es ist so gut anzusehen offensiv, weil sie einfach spielen. Die machen nichts Kompliziertes, auch wenn eine andere Variante angesagt war. Steht der Mann in der Mitte frei, wird er angespielt. Da ist der ausführende Spieler, der Entscheidende, wunderbar gespielt. Lubic hält den Fuß in, das Ding geht rein. So, schade, weil bis dahin war das Spiel so ein bisschen auf Messerschneide dann. Da hat dann Stuttgart das so ein bisschen in seine Richtung gelenkt. Willst du mehr erzählen? Hast du noch was?
Weil du nee, mach weiter. Mach einfach, du hast das Spiel gesehen. Mach einfach weiter. Du
zieh dann durch beim 1-3 für den Stuttgarter FC durch Jetzt kommt da nämlich der wahrscheinlich auch Man of the Match, Amer Cindic, macht das 3 zu 1 oder 1 zu 3 für Stuttgart. In dem Moment muss man einfach sagen, dass Fuat Aghnima hier ein bisschen besser einrücken kann, weil Cindic im Zweikampf gegen Getschim den Ball gewinnt. Also ein hoher Ball war das. Und unglücklich, also Getschim in dem Moment. Aber wenn Fuat Aghnima ein bisschen einrückt, kann er vielleicht das Gegentor noch verhindern. Er steht aber, er erwartet vielleicht den Ballgewinn von Getschim und ist schon im Kopf in der Offensivaktion und so fällt dann das Tor, dass Djindic den Ball gewinnt und dann kurz Pacheco umkurvt und das Ding wunderbar reinmacht. Auch Höchsteffizienz, Djindic, muss man einfach sagen. Also Stuttgart hatte nicht extrem viele Chancen. Das muss man wiederum betonen. Die machen die Dinge einfach rein und dann bist du tot gefühlt. Also die sind einfach, die machen einen kalten Prozess, kurzen Prozess. Gut, aber auch hier muss man sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, beim ersten Gegentor war es vielleicht ein Eckball, also Fehlentscheidung eines Schiedsrichters hier. Und hier vorher, vor dem 1 zu 3, gab es auch eine interessante Situation, nämlich vor dem Tor foult Ante Ljubic Furkan Aas mit gestrecktem Bein und Grätsche. Und also nach dem Schuss hält er die Sohle drauf. Und er hatte schon gelb, kriegt aber keine zweite gelbe Karte. Da dachte ich so, okay, wow, dass das durchgeht ohne gelbe Karte, weil das war ein Torschuss und der geht da mit gestreckten Reihen, wird abgepfiffen. Wow, dachte ich so, okay. Aber wenn er ja hier gelb-rot kriegt, dann steht es 1 zu 2 und der MCH hat Überzahlspiel. Das heißt natürlich nur noch längst kein Tor, aber die Wahrscheinlichkeit dann, das 1 zu 3 zu kassieren, ist geringer. Also das ist auch wieder so ein Key-Punkt im Spiel gewesen. Und dann machen die natürlich, macht Stuttgart hier mit Ante Ljubic auf dem Feld eben das 3 zu 1. Ne? Gut. Und beim, ja, dann kommt das 2 zu 3 für den MCH. Eigentor von Mert Sipahi, aber gut durchgesetzt dort vom MCH. Aber zu dem Tor muss ich jetzt auch nicht viel erzählen. Und ich merke schon, dass wir hier zeitlich uns beeilen müssen. Aber kommen wir mal wieder auf das 4 zu 2, weil ich will mal das Positive hervorheben. Denn Stuttgart wiederum mit Aksentjevic, wow. Diese langen, schnellen Abwürfe und der MCH kommt nicht schnell genug zurück. Ja? Aber diese Abwürfe von Aksentjevic, das ist Zucker in dieser Liga, muss man einfach sagen. Wie die Bälle, wie genau die kommen. Hier könnte ich natürlich, wenn ich jetzt hier beim MCH Einfluss hätte, vielleicht gesagt oder vielleicht im Rückspiel, dass man die Spieler einfach, anstatt in die Tiefe zurückzuziehen, erstmal diagonal das Zentrum schließen. Einfach, damit Aksentjevic die Bälle nicht genau durchs Zentrum werfen kann und zwar auch nicht flach. So, das einerseits. Also erstmal flache Abwürfe durch das Zentrum abdecken, das geht schnell. Und dann kann Pacheco eben offensiver spielen, weil dann Abwürfe hochkommen müssen von Aksentjevic. Und wenn dann Pacheco auf 6 Meter steht, kann man diese hohen Bälle eben besser verteidigen. Dann kann Pacheco einschreiten, theoretisch, weil er dem Ball entgegengehen kann in der Luft und den Ball dann eben ja, ins Aus oder wo auch immer hin ballern kann. Aber das passierte nicht. Man lässt wiederum die Räume frei und Aksentjevic ist so gut, sieht das so gut, macht das so genau. Ja, und dann wieder ein wunderbares Tor von Stuttgart. Ja, Mert Sipahi war es, glaube ich, dann in dem Moment. 4 zu 2. Oder ich weiß gar nicht, wer es dann am Ende war. Mert Sipahi war
Er hat dann
es.
auf jeden Fall das Tor verschuldet und dann auf der anderen Seite gemacht.
Ja, genau. Ach ja, dann war es Mert Sipahi.
Der mal
Wunderbar.
angebolzt wurde. Wie früher auf dem
Genau.
Bolzplatz, wenn du so einen hattest, der einfach nicht so, also nicht Sipahi kann nichts, aber es gab immer den einen, der nicht so viel konnte, den hat man gesagt, stell dich vorne hin, wir schießen
Ja,
dich
er
einfach nur
war.
an.
Aber come on, also Sipahi macht hier zwar ein Eigentor, aber er trifft auch hier. Also Sipahi hat aus meiner Sicht kein schlechtes Spiel gemacht. Ne?
Nein, das wollte ich gar
Nur,
nicht sagen.
ne?
Freut mich
Gut.
auch für ihn, dass er jetzt, hey, er schwebt da oben in dem Top-Team Deutschlands. Also, und ist dabei, ist auf der Platte, spielt mit. Es freut mich für ihn, dass er da jetzt eine positive Entwicklung jedenfalls da spielerisch nimmt.
Genau. Dann das 5 zu 2. Das war, glaube ich, war es wieder Djindic? Ich weiß es gar nicht. Es war Amar Čekić, glaube ich. Genau. Da gab es einen Abstimmungsfehler zwischen Fuad Aghnima und Aitor Getschim. Denn ich glaube, es war Getschim, der den Spieler laufen lässt. Oder war es Aghnima? Auf jeden Fall, Amar Čekić geht in die Diagonal, wird dann diagonal angespielt. Auch wieder Stuttgart erkennt das situativ, entscheidet individual und gruppentaktisch dann zur einfachen Lösung. Der Ball geht durch. In diesem Moment fand ich wieder so ein bisschen, da kann Pacheco wieder höher stehen, also auf 6 Meter und einfach warten. kommt aber wieder aus dem Lauf irgendwie und steht ein bisschen tief, Niemandsland, und dreht ein bisschen ein, sodass der Ball irgendwie reingeht. Unglücklich, aber dann stand es 5-2 und dann ist natürlich, oh, denkst du so, 5-2, das kriegst du in diesem Spiel nicht mehr aufgeholt. Und hier hat sich auch wieder was gezeigt, was wir in den Viertelfinals Hinspielen nicht sehen. Es war der Flying Goalie. Es gab kein Flying Goalie in dem Moment, weil man auf das Rückspiel setzt, weil es eben 80 Minuten Spielzeit sind im Futsal, in dem Moment. Und da hat man auf den Flying Goalie verzichtet. Gut. Aber, so, ich muss auch die letzten beiden Tore kurz kommentieren, aber das mache ich jetzt auch noch in aller Schnelle,
Wenn du
Daniel, für
hier im
dich.
MCH-Monolog versinkst, meinst du?
Ja, natürlich. Ich gehe ja inhaltlich auf die Dinge ein, Daniel. Ich mache ja nicht nur die Meta-Ebene. Nein, ich gehe mal da jetzt drauf ein noch. Weil dann kam wieder, ich glaube, es war Furkan Aas, der hier zum Anschluss trifft. Furkan Aas auch aus meiner Sicht ein sehr guter, agiler Spieler in dem Spiel. Auch schwer zu verteidigen. Macht das sehr schön in dem Moment. Ja, und am Ende macht Djindic in der 40. Minute noch das 6:3. Ja, also. Insgesamt fand ich das Spiel vom Ergebnis in Ordnung so. Man muss einfach sagen, Stuttgart ist eiskalt vor dem Tor. Muss aber sagen, von den Spielanteilen, unabhängig davon, ob man die Tore, ob man Chancen rausspielt oder Tore macht, fand ich, hatte der MCH ein bisschen mehr vom Spiel. Aber, und das muss man auch relativieren, immer auch mit Bezug auf den Gegner, Stuttgart ist jetzt auch nicht hoch am Pressen gewesen. Die haben einfach auch den Ball überlassen im gewissen Grad. Aber ich finde, wenn der MCH mit, ja, mit seinen stärksten Spieler in Stuttgart anreist und das Ding dort lange, ähnlich wie Fortuna, lange unentschieden halten könnte, dann könnte mit ein, zwei Toren auf einmal wieder was passieren. Wichtig natürlich, dass Stuttgart vielleicht dann weiterhin ohne Babic und Michewski spielt, weil sonst ist das natürlich eine Truppe, die Top-Favorit auf den Meistertitel ist. So, Daniel, aber nicht. Das ist nämlich meine Quintessenz aus diesem Spiel. Mit diesem Kader, den Stuttgart da auf die Platte gebracht hat in Bielefeld, sind die aus meiner Sicht nicht Meisterkandidat Nummer 1.
Ja, es fehlt ja auch noch zwei Spieler, ne? Also.
Richtig. Ja, aber wer weiß, ob die kommen. Ne? Aber aus meiner Sicht, Djindic natürlich
Ja, stimmt.
überragend, überragend, aber der Rest ist machbar für die
Und
anderen
es fehlt noch
Mannschaften.
dein Satz, ja, wenn der MCH ein bisschen Glück gehabt hätte, eigentlich die Saison, ein paar andere Schiedsrichterentscheidungen, hätte der MCH eigentlich auch deutscher Meister werden sollen.
Daniel, nicht übertreiben. Hier waren es zwei Fehlentscheidungen. Ich denke, das können alle, die da vor Ort waren, sicherlich auch hier und da reflektieren. Oder vielleicht mindestens eine Fehlentscheidung. Und das Ding war ja nicht weit weg. Das waren zwei Tore, teilweise ein Tor immer. Und das fand ich, also finde ich für den Platz 8 gegen 1, Daniel, ist das überragend.
Nein,
Also
also
finde
war ein
ich.
gutes Spiel für alle
Super.
und haben sie gut
Genau.
geschlagen. Und genau, am Ende wird der SFC weiterkommen. Leider wie auch letztes Jahr, da waren die Playoffs ja auch sehr, sehr klar. Also eigentlich sehen wir dasselbe jetzt wieder, außer in dem einen Spiel, was dann in den Playoffs genau das Spiel in der Mitte ist, also zwischen den engsten Plätzen aus der Liga, ist auch tatsächlich das engste Spiel.
Ja, aber
Wie
Daniel,
sie rankommen.
ich find das, in der Hinsicht hat sich die Bundesliga weiterentwickelt. Guck dir mal die Ergebnisse an. Ich finde, mit ein bisschen Spielglück kann Fortuna in Weilendorf was reißen. Also da geht was, wenn,
Ja.
ne? Ja, klar, du siehst dann pessimistisch, ne? Natürlich, das deutlichste Spiel aus meiner Sicht ist Pauli gegen Hott. Also da ist die Messe gelesen. Da wird Hott sich das nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber HSV Panthers gegen Jahn, extrem spannend. So spannend war letztes Jahr kein Viertelfinale. Und
Was eigentlich,
ähnlich
wenn
wie.
Hott nicht antritt? Hott sagt einfach auch, die Kosten sind zu hoch, wir drehen einfach nicht an.
Dann
Verlieren sie
sind die
fünf,
5, gewinnen
5-0,
5-0, sind
sind
weiter.
trotzdem weiter.
Retourkutsche.
Das
Oh,
wäre auch nicht,
Scheiße.
das
Ja,
wäre
die können.
stark.
Ist das einzige Team, das ist doch eine schöne Perspektive, Daniel. Das ist
Ja.
das einzige Team im Viertelfinale, das sich hier einen Nichtantritt leisten könnte.
Genau.
So.
Und dann,
Denn die
wenn.
anderen nicht. Und das spricht doch eigentlich dafür, dass diese Viertelfinals recht spannend sind. Auch Achter gegen Erster in dem
Das
Moment.
stimmt, die anderen.
Ne? Also von daher alle Spiele im Rückspiel sehenswert. Vielleicht nur nicht Hott gegen FC St. Pauli. Wobei auch da, weil man von Hott sicherlich einiges mitnehmen kann, wenn man interessiert ist am Futsal. Ansonsten sind alle Viertelfinalspiele interessant, auch im Rückspiel noch anzuschauen. Es wird ein geiles Wochenende, Daniel. Und
Ich freue mich auf Live-Spiele
genau.
und ja, schreibt uns da draußen euer Feedback, eure Meinung zur Liga. Kam jetzt auch viel mit den Highlights. Ich habe übrigens die Highlights von Liri, haben mir drei, vier Leute gepostet. Fand ich
Ja.
auch toll, dass man da halt auch darauf hinweist. Vielen Dank an alle. Und dann ja, dann macht euch ein richtig schönes, geiles Futsal-Wochenende. Genießt das. Und du auch, Sebastian.
Ja, du auch, Daniel. Und alle anderen da draußen auch. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.